Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas, Professor an der FU Berlin. Viel gefragt, nicht nur bei uns, auch in anderen Medien, wenn es um Wahlgewinner und Wahlverlierer geht. Aber er kann auch Niederlagen anderer Art bestens analysieren, habe ich mir sagen lassen. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen im Studio, Thorsten Faas.
Hallo, freue mich sehr.
Wir haben ja gestern schon via Twitter so ein bisschen vorverhandelt. Gucken wir nicht. Rede ist vom deutschen Spiel gegen Costa Rica. Mein Vorschlag war ja, jeder schaut mit einem Auge. Aber Sie haben es anders kreativ gelöst.
Ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit geschaut und das war auch die erste Halbzeit, die ich bei dieser WM tatsächlich im Fernsehen geschaut habe. Ich habe es schon so verfolgt auf Twitter oder in Live-Tickern, was eine ganz spannende Erfahrung war, aber diese zweite Halbzeit habe ich dann tatsächlich doch geguckt.
Tja, liebe fußballferne Hörerinnen und Hörer, Sie ahnen und befürchten es, wir reden gleich ein bisschen mehr über dieses deutsche Vorrunden aus, aber das ist das Versprechen mit größtmöglichem Erkenntnisgewinn jenseits der sportlichen Fragen. Und dann haben wir aber natürlich auch noch andere Themen hier auf der Agenda heute. Warum die Ampel nicht so beliebt gibt es laut Deutschlandtrend Friedrich Merz aber auch nicht unbedingt. Das wird eines der Themen sein. Tja, so traurig kann es am Ende sein, selbst dann, wenn man gewinnt. Deutschland gegen Costa Rica 4-2, aber trotzdem ist die deutsche Mannschaft rausgeflogen bei der WM, weil die Spiele davor zu schlecht waren.
Wir hatten keine Effizienz in diesem Turnier und deswegen sind wir ausgeschieden.
Das sagt der Bundestrainer Hansi Flick und weil es damit auch daran hing, wie die anderen spielen.
Es ist natürlich für uns unglaublich bitter, dass die Japaner es geschafft haben, die Spanier zu besiegen.
Tja, Thomas Müller haben Sie da gerade gehört. Spanien hat überraschend eben verloren gegen Japan. Das heißt dann im Ergebnis Vorrunden aus für die deutsche Nationalmannschaft. Thorsten Faas ist bei mir, Politikwissenschaftler mit Fußballgehen. Das ist natürlich heute das große Thema. Irgendwo in der Analyse zwischen Pech und Unvermögen.
Ja, wobei dieser Effizienzaspekt, den Hansi Flick da angesprochen hat, der ist ja tatsächlich ganz bemerkenswert. Was man ja bei dieser WM auch gelernt hat, ist, dass es so Expected Goals gibt, wo also kalkuliert wird, ob eigentlich das eine Torchance war, die zu einem Tor hätte führen sollen. Und tatsächlich haben wir sehr, sehr viele Expected Goals geschossen, aber halt leider nicht so viele reale. Ja. Also tatsächlich scheint an dieser Effizienz gerade die berühmte Chancenverwertung was dran zu sein. Wobei wir gestern ja auch 4 Tore geschossen haben als deutsche Mannschaft da. Also ja, irgendwie war der Wurm drin, so würde ich es glaube ich mal sagen.
Das Schöne beim Fußball ist ja, dass es ja diese kleinen Momente sind. Ne? Also wenn Spanien beispielsweise diesen Ausgleich, das hätte ja schon gereicht, noch geschafft hätte, wenn irgendjemand genau geguckt hätte, das war ja jetzt auch noch eine Diskussion, war der Ball vielleicht doch schon hinter der Torauslinie, der dann kurz nach später das japanische Tor war. Also Sie merken schon, viele Zufälle und wenn es anders gekommen wäre, dann wäre heute wahrscheinlich großer Jubel.
Nee, absolut. 4-2 ist jetzt auch kein schlechtes Spiel. Ne? Also auch 4 Tore, selbst da kann man ja sagen, da war ja durchaus eine gewisse Effizienz da. Aber das ist in der Tat das Faszinierende, ne? Dieser Moment, wenn der Ball draußen gewesen wäre. Und das hat man ja auch, ne? Also als Wahlforscher durchaus an anderer Stelle, wenn so ein paar Stimmen vielleicht in eine andere Richtung abgegeben worden wären, dann wäre der Lauf der Welt oder in dem Fall der Lauf dieser WM ganz anders. Aber genau das macht es natürlich auch so faszinierend.
Ja, das ist wahr. Und jetzt natürlich muss man auch festhalten, es ist ja nicht das erste Vorrunden aus, sondern das zweite in Folge, schon 2018. Der damals amtierende Weltmeister, der die Vorrunde nicht geschafft hat. Jetzt waren die Erwartungen schon niedriger, muss man dazu sagen. Aber Vorrunden aus bei dieser Mannschaft, die ja wirklich auch weltweit immer gefürchtet war. Ist das zu früh oder kann man einfach auch sagen, Deutschland ist vielleicht so aus dem Fußballriesenstatus langsam weg?
Ja, oder ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher heute nochmal so ein bisschen gegrübelt. 1990 waren wir ja auch mal Weltmeister und die Weltmeisterschaften 94 und 98 waren jetzt auch nicht so richtig tolle Weltmeisterschaften. Beides Male, glaube ich, im Viertelfinale ausgeschieden, wo wir damals dachten, oh, das ist eigentlich gar nicht so das, was wir von einer deutschen Mannschaft erwarten. Also gestern hörte man ja auch manchmal so, die Gier war nicht da. Ist mir nicht so ganz genau klar, was das eigentlich heißt. Aber ne, da waren natürlich Spieler dabei, die hatten alles erreicht. Neuer wird, glaube ich, so ein Symbol werden. Und auch Thomas Müller, wo man echt sagt, naja, vielleicht ist es jetzt einfach auch mal Zeit, mit dieser Generation abzuschließen. Und vielleicht starten wir dann wieder durch. Aber darf man, finde ich, auch nicht vergessen. Japan hat gegen Spanien und Deutschland gewonnen. Sind halt auch vielleicht einfach keine Kleinen mehr, von denen wir immer so ganz selbstverständlich gesprochen haben.
Das ist die Fußballglobalisierung.
Ja, also das ist ja nicht nur in dieser Gruppe bemerkenswert, sondern auch die Belgier sind ausgeschieden, Marokko ist weitergekommen. Also das ist ja durchaus überraschend. Vielleicht hat es was mit dem Standort zu tun und den Temperaturen, weiß man alles nicht, oder den seltsamen Timing dieser WM. Aber da sind schon ein paar, nicht nur in der deutschen Gruppe, ja echt bemerkenswerte Sachen passiert.
Ich hätte ja nochmal die These, das wäre natürlich sehr schmeichelhaft für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nach dem Ausscheiden 2018 in Russland, jetzt in Katar, wir hatten ja genug Diskussionen darum, vielleicht ist diese Mannschaft einfach nur gut auf demokratischem Boden.
Ich glaube, das ist es.
noch ein absurder Gedanke, aber wenn man sich, Sie sagten ja gerade 1990 Weltmeistertitel, ne, 1974 Weltmeistertitel, 54 und eben 2014. Ich habe ja auch den Eindruck, es gibt schon doch einen Zusammenhang und damit sind wir dann vielleicht auch so ein bisschen in der Gesamtlage, in der sich auch unser Land befindet. Es gibt schon einen Zusammenhang zwischen, ja, sagen wir mal so eine Art Zustand der Nation und auch wie gut wir Fußball spielen. 1990 ganz klar, das Glücksjahr der Deutschen, die Wiedervereinigung. 74 dieses Aufbruchs Deutschland, Willy Brandt, 54 rausgekommen irgendwie aus der ganzen, diesem ganzen Kriegswirrwarr. Und jetzt sind wir vielleicht einfach auch so eine verzagte, irgendwie nicht so richtig zupackende Nation, aber vielleicht ist diese These jetzt auch ein bisschen zugewagt.
Nö, gibt sogar ein bisschen Forschung zu, dass das, also durchaus auch umgekehrt, dass das Abschneiden der Mannschaft wiederum auch die Stimmung im Land ganz massiv verändert und plötzlich Glücksgefühle zumindest kurzfristig auslöst. Ich meine, 1990 ist ja ganz spannend, der Kaiser hat ja damals gesagt, wir wären auf Jahre nicht besiegbar, jetzt wenn die Spieler aus Ostdeutschland noch kommen würden. Ja, eine der Prognosen des Kaisers, die vielleicht nicht so ganz präzise waren.
Na gut, aber damals sagte man ja auch, ne, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, Bundesrepublik West, kommt mit der, ich glaube, so wurde damals gezählt, der siebtgrößten DDR zusammen. Wir werden auch wirtschaftlich ganz stark. Da gab es ja so ein paar Fehlanalysen in der Hinsicht, aber gut.
Die auch für die Politikwissenschaft ja zum Teil, also ne, sowohl im Vorfeld der Zusammenbruch als auch danach, End of History, wird ja heute auch durchaus kritisch gesehen hier und da.
Also wir müssen weiter beobachten, den Fußball wie auch das Weltgeschehen. Aber das Gute ist, apropos beobachten, ab jetzt fällt ja der Boykott wieder viel leichter mit Deutschland. Ne? Ich würde sagen, count your blessings.
Absolut. Also ich bin jetzt wieder raus.
Es gibt einen neuen Deutschland-Trend und das ist für jemanden wie meinen heutigen Gast besonders interessant als Parteienforscher und Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Da kann man einmal mehr sehen, die Ampel kommt nicht so gut weg, auch in der Sonntagsfrage, da ist es direkt ablesbar, SPD und Grüne runter auf 18%. Jeweils, nicht zusammen, immerhin, die FDP nur noch 5%. Ist das alarmierend für die Regierung oder auch ein bisschen normal, wenn man regiert?
Ja, beides glaube ich tatsächlich. Also es gibt schon so eine Idee von Cost of Ruling, also dass das Regieren einfach kostet, an Unterstützung auch kostet. Man erlebt es ja tagtäglich. Das sind schwierige Entscheidungen, damit kann man nicht alle zufriedenstellen und dann gehen Zufriedenheitswerte zurück. Ne, das hat man auch bei Rot-Grün 98 gesehen, auch bei der ersten großen Koalition, auch bei Schwarz-Gelb und da wird es dann glaube ich doch gefährlich für diese Ampel. Weil gerade in Kreisen der FDP diese schwarz-gelbe Regierung 2009 bis 2013 ja am Ende für die FDP wirklich zum Nicht-Einzug in den Bundestag führte. Und so eine Zahl wie 5 in der Umfrage, die ist natürlich alarmierend für eine Partei. Und was wirklich auch bemerkenswert ist, innerhalb der drei Regierungsfraktionen, wenn man sich da mal anguckt, wie zufrieden sind die Anhänger eigentlich mit dieser Regierung, dann ist die Zufriedenheit bei FDP-Anhängerinnen und Anhängern, gibt es nicht mehr so viele von, insofern ist das auch vielleicht eine spezielle Gruppe inzwischen.
Es ist statistisch noch feststellbar.
Ja, gut. Schon. Okay. Die Zufriedenheit ist niedriger als bei Unionsanhängern. Also die FDP-Anhänger sind wirklich so unzufrieden. Also wenn es da gerade im Lied hieß, a feeling that never came, so diese Erwartung bei der Ampel insgesamt, wie toll dieses Projekt jetzt wird, ist zumindest bei der FDP noch nicht so richtig angekommen bisher.
Zumal diese 5, die FDP hat das ja jetzt bei den Landtagswahlen erleben müssen seit dem Regierungswechsel, ne, auf Bundesebene, dass diese 5 eben dann manchmal auch 4, noch was ist und oder ganz häufig eben auch Ende von Regierungsbeteiligung bedeutet. Aber gerade weil Sie es gesagt haben, auch Schwarz-Gelb 2009 war schon eine ähnliche Erfahrung. man könnte ja fast vermuten, irgendwie regieren ist für die FDP immer schlecht. Warum eigentlich? Weil sie zu viele Erwartungen weckt?
Man könnte sagen, eine interessante Wendung in der Geschichte ist, weil man ja über Jahre, Jahrzehnte gesagt hat, die sind die einzigen eigentlich, die immer regieren. Ne?
Genau, entweder
mit Union oder mit SPD.
Aber das war die natürliche Regierungspartei.
Genau. Und das hat sich jetzt irgendwie gedreht, 2009, 2013. Und das merkt man ja auch heute, wenn man Bundestagsdebatten sieht, diese Entfremdung zwischen Union und FDP, wo man damals ja das Gefühl hatte, die Kanzlerin, die Union, die gönnt uns nichts, die quält uns geradezu. Und was da auch begrifflich, Gurkentruppe etc. so im Raum stand, da hat man sich echt entfremdet. Aber trotzdem vom Ende her gedacht, weiß man das, glaube ich, in der Partei. Und was sie gesagt haben, ist natürlich völlig richtig. Mit all diesen Nicht-Einzügen in Landtagen oder dem Rausfliegen aus Regierungen gehen ja auch Ressourcen für eine Partei verloren. Und gerade aktive Politikerinnen und Politiker nehmen natürlich sehr genau wahr, ist meine Karriere gefährdet? Ich meine das gar nicht abwertend, das ist völlig okay für einen Politiker und eine Politikerin. Aber ne, also Guido Westerwelle, der wurde damals relativ schnell abgelöst als Parteivorsitzender in der Zeit der schwarz-gelben Regierung. Ich glaube, das droht Christian Lindner jetzt nicht, aber dass so eine Partei sehr, sehr nervös wird, das kann man sich sehr leicht vorstellen.
Wenn wir mal auf die andere Seite schauen, die Union liegt jetzt in dieser Sonntagsfrage bei 30%. Das ist erstmal ein sehr anständiger Wert. Aber Sie haben auch schon vorher angedeutet, Sie haben ja schon genauer reingeschaut, gerade angesichts der Person Friedrich Merz, also dem Chef des Ganzen, da sieht man, dass aber so die Beliebtheit auch nicht so richtig vorhanden ist.
Nee, ich glaube, dieser Deutschland-Trend ist wieder ein sehr schönes Beispiel, wo man sieht, da ist noch nicht alles stimmig so in den Köpfen der Leute. Ja, sie sagen jetzt Union, die sind irgendwie gerade durchaus wählbar. Und 30 sollte man auch symbolisch nicht unterschätzen, dass man wieder die 30 jetzt erreicht hat. Aber trotzdem, sowohl die Zufriedenheitswerte des Vorsitzenden Merz, als auch, es war so eine Frage drin, wäre das eigentlich eine bessere Regierung, wenn die CDU, die CSU sie führen würde? Auch da gibt es eigentlich sehr geringe Zustimmungswerte. Nur, also das scheint so ein momentaner Zulauf zu sein, der aber nicht wirklich nachhaltig ist und schon gar nicht dazu führt, dass man sie sich wirklich als Regierung vorstellen kann. Ist fast so ein bisschen lose-lose gerade. Und das in den Zeiten, die wir erleben, mit ja wirklich schwierigen Themen, Populistinnen und Populisten, die da auch gegen agitieren, ist schon ein gefährlicher Moment gerade.
Ja, das frage ich mich nämlich auch an der Stelle. Ist das dann lose-lose auch für die Demokratie insgesamt? Weil wenn ein Wahlvolk sagt, die uns regieren, nee, nicht richtig überzeugt. Die Regierung im Reservestand sind, also die Opposition klassischerweise, haben wir eigentlich keine Erwartung, dass es wirklich besser wäre. Das ist natürlich schon auch problematisch. Wir hatten ja auch diese Werte in anderen Umfragen, die gezeigt haben, dass so dieses Vertrauen, dass das demokratische System so funktionsfähig ist und so die Probleme löst, dass das ja auch massiv gesunken ist.
Absolut. Das muss man schon sehr, sehr ernst nehmen. Beteiligungsraten gehen dann mitunter auch zurück. Dann wird das manchmal nicht so sichtbar, aber gerade so bei Landtagswahlen, Kommunaleuropawahlen haben wir ja häufig Wahlbeteiligungsraten, die so im Bereich von 50-60% liegen. Und auch das hat ja nichts damit zu tun, dass die Leute sagen, wow, das läuft hier so toll gerade, ich muss nicht wählen gehen, sondern da haben sich wirklich Leute abgewandt. Wenn die dann zurückkehren, dann häufig an Stellen, wo dann wirklich harter Protest oder auch inhaltliche Unzufriedenheit artikuliert wird. Also man muss das jetzt nicht alles dramatisieren. Wir sind da auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eigentlich bisher gut gefahren. Aber trotzdem, da sind ein paar Alarmsignale, die muss man schon sehr ernst nehmen.
Ja, und man kann den Spieß vielleicht mal umdrehen. Ne? Also man könnte ja auch sagen, das ist so ein Grundmeckerton von einer Wahlbevölkerung, die sagt, die regieren, die haben es nicht drauf, die anderen haben es auch nicht drauf. Da ist ja dann so ein bisschen was so mitschwingend, die da oben kriegen das nicht hin. Wobei natürlich in einer demokratischen Gesellschaft, Zivilgesellschaft ja eigentlich auch vielleicht genau das der Anspruch sein kann, dass man sagt so, wie kriegen wir das denn gemeinsam hin?
Ja, plus genau diese Konfliktlinie, die ist ja auch abgebildet, dass es natürlich auch Parteien gibt, die nicht so sehr sagen, die da oben, weil sie sind ja selber irgendwie da oben, aber die etablierten Parteien, ne, die können das alles nicht, die denken nicht mehr an die einfachen Leute, die verraten die Interessen des Volkes. Also das ist ja selber durchaus Teil des politischen Diskurses geworden. Insofern auch, wenn man auf den Deutschen Bundestag heute schaut, das ist immer noch eine besondere Opposition auch, die wir da sehen mit der Union und dann der Linken auf der einen Seite, der AfD auf der anderen Seite, ohne dass ich damit jetzt Hufeisentheorien, dass links und rechts, dass das unmittelbar gleich ist. Aber das ist schon keine klassische ne, wie man so aus dem britischen Unterhaus vielleicht kennt, auf der einen Seite der Regierung, auf der anderen Seite die Regierung im Wartestand, sondern da ist schon mehr auch vorhanden. Und das ist eine Herausforderung für Demokratie insgesamt, keine Frage.
Wobei dieses Mehr, also gerade auch dieses populistische Mehr, das Sie da beschreiben, ja eins nicht geschafft hat, in diesem Herbst, der ja auch als heißer Herbst von so manchen angekündigt wurde, da sehen wir ja, letztes Wochenende soll es eine große Demo geben in Leipzig, da sehen wir eigentlich so gut wie keine Mobilisierung. Wobei ich auch da wieder die fast schon eine Sorge mitgeben würde, wenn selbst das nicht mehr passiert, ist das eigentlich gut für die Demokratie oder zeigt das, selbst da ist irgendwie Hoffnung verloren gegangen?
Ja, also erstmal ne, AfD 15% in diesem Deutschland-Trend, das ist schon auch eine Hausnummer und im Osten ist sie teilweise die stärkste Kraft, wenn man das sich dort mal anschaut. Wir haben oft so eine gesamtdeutsch und damit implizit sehr westdeutsche Perspektive auf Dinge, einfach weil die Größenverhältnisse inzwischen so sind, aber da ist schon was, aber es ist trotzdem richtig, was Sie sagen, diese Erwartungen, ja fast schon von gewaltsamen Ausschreitungen, die da mitunter im Raum stand, das haben wir bisher nicht erlebt. Ich glaube, wir kommen bisher auch ganz gut durch diesen Winter, sind jetzt auch Maßnahmen beschlossen worden, die den Leuten, selbst wenn sie es nicht im Detail verstehen, wie so eine Gaspreisbremse funktioniert, aber die dann, glaube ich, schon so ein Gefühl vermitteln, dass man nicht ins Bodenlose fällt, das fruchtet dann vielleicht doch ein Stück weit.
Wer in Deutschland lebt, aber bisher nur geduldet, also mit einem wackeligen Aufenthaltsrecht, der wird künftig mehr Chancen haben, hier dauerhaft bleiben zu können. Das hat der Bundestag heute Vormittag beschlossen. Mit der Ampelmehrheit, grob gesagt, vom Ziel her soll es denen, die schon länger hier sind, die einen Job haben, die Deutsch vernünftig gelernt haben, möglich werden, hier zu bleiben, auch wenn sie formal eigentlich abgeschoben werden müssten. Ablehnung für diesen Plan gab es, wenig überraschend, von der AfD. Auch die Union lehnt es ab, aber hier, und das ist dann doch überraschend, nicht ganz so einig. Wir haben jetzt gerade das Abstimmungsergebnis dieser namentlichen Abstimmung auch bekommen. Thorsten Faas, wenn wir darauf schauen, 20 Mitglieder der Unionsfraktion haben sich enthalten, auch bewusst enthalten, darunter der frühere NRW-Ministerpräsident und eben Kanzlerkandidat Armin Laschet, der Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun, Monika Grütters, die frühere Kulturstaatsministerin im Kanzleramt, Serap Güler auch dabei. Wenn man diese Namen hört, könnte man schon den Eindruck kriegen, das ist so ein bisschen so der letzte Rest der Merkel-CDU.
Ja, ich glaube, das ist die Frage. Ist es der letzte Rest oder ist da vielleicht doch noch mehr, als wir so in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben? Denn wenn man so ein bisschen weiter zurückschaut, die Union war ja wirklich zerrissen. Wir hatten eine Reihe von Abstimmungen um den Vorsitz, immer Friedrich Merz gegen Kramp-Karrenbauer, gegen Laschet. Und es waren immer 50-50 Entscheidungen, wo man so ein bisschen merkte, die Partei weiß nicht so recht, wo sie hin will. Bleibt sie bei diesem Merkel-Kurs, der dann immer so ein bisschen mit Mitte verbunden wird, oder eher konservativ, klares Profil? Und Merz hat sicherlich in den vergangenen Wochen die Reihen geschlossen, auch durchaus in hartem Oppositionskurs gegen die Ampel. Aber das ist schon bemerkenswert, dass wir heute doch nochmal so ein deutliches Zucken doch dieser eher mitteorientierten Richtung in der Partei sehen.
Ja, ich meine, Friedrich Merz in der Tat hat sehr viel auf sich auch in der Person zugeschnitten. Man hatte ja jetzt zwischenzeitlich den Eindruck, es gibt eigentlich die Union, wenn man sie hört, öffentlich eigentlich immer in dieser einen Person.
Ja, absolut. Vielleicht noch ein bisschen Alexander Dobrindt und die CSU dann, aber aus der CDU tatsächlich ist da sehr wenig sichtbar geworden. Und ich glaube, das ist doch deutlich anders gewesen, zumindest mit Blick auf die Fraktion, als das unter Ralf Brinkhaus etwa der Fall war, der doch auch oft seinen Stellvertretern, den jeweiligen Sprecherinnen und Sprechern, viel mehr Raum gegeben hat. Das ist eine Konsolidierung, die er da gerade versucht über sich und seine Person, aber er polarisiert natürlich auch weiterhin in der Partei. Das hat man doch an verschiedenen Stellen gemerkt. Und wie gesagt, heute schwieriges Thema für alle Parteien, außer vielleicht den Grünen auf der einen Seite, die solche inhaltlichen Beschlüsse eigentlich immer sehr, sehr einhellig unterstützen. Andererseits die AfD, die da sehr, sehr klar gegen ist. Sie haben den Deutschlandtrend ja eben angesprochen. Da waren ja so ein paar Fragen drin rund um Einbürgerung. Eigentlich sind da alle Parteien tatsächlich zerrissen. Und wenn man die Anhängerinnen und Anhänger von CDU, CSU anschaut, laut Deutschlandtrend, jetzt nicht die Fraktion, dann sind 44% finden erleichterte Einbürgerung richtige Richtung, 51% falsche Richtung. Also das ist wirklich ein Riss, der da durch die Partei geht. Wie sind wir eigentlich? Sind wir modern oder sind wir traditionell konservativ? Und die Frage ist offen weiterhin.
Ist die allein bei der Union offen in dieser Hinsicht?
Nein, überhaupt nicht. Das ist insofern auch bemerkenswert, dass die Ampelmehrheit hier doch so deutlich stand. Ich glaube, 3 Enthaltungen bei der FDP, ansonsten einhellige Zustimmung. Denn auch bei der FDP ist es eine sehr, sehr umstrittene Frage und auch innerhalb von linken Parteien sind Fragen von Zuwanderung immer auch potenziell gefährlich, weil dann natürlich einerseits sowas Progressives, man ist eine internationale, eine offene Partei. Aber natürlich ist auch immer das, was dann als fast schon Kampfbegriff, ne, diese Zuwanderung in Sozialsysteme, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, je nachdem, wo ich da selber im Arbeitsmarkt verortet bin, klingt das halt auch anders in meinen Ohren. Also insofern ist es für linke Parteien, sozialdemokratische Parteien immer auch ein schwieriges Thema und auch das sieht man im Deutschlandtrend. Wirklich, grüne AfD, da ist das sehr, sehr klar sortiert, auch auf der Ebene von Wählerinnen und Wählern, alles andere ist viel, viel schwieriger.
Mhm. Wobei, ich meine, das ist natürlich die politisch gerade komfortable Situation, auch für Menschen, die eben am Arbeitsmarkt sind und die Sorge haben müssten, okay, da kommen Leute, die mir möglicherweise den Job wegnehmen. Das ist ja auch immer so eine Befürchtung, die dann auch politisch zum Teil geschürt wurde. Wir haben ja jetzt gerade ganz andere Zeiten. Also wir haben ja zu wenig Menschen für die Jobs, die hier wären. Und dann mal in der Sache gedacht, das ist natürlich politisch jetzt auch wirklich eigentlich total naheliegend. Es geht ja ungefähr um Gruppen von einer Größenordnung 300.000 Menschen. Wenn wir da jetzt mit ganz großem Aufwand der politischen Forderung, die es ja auch von der rechten Seite eher gibt, die Abschiebung forcieren würden und gleichzeitig Leute in dieses Land reinholen, damit sie unsere Arbeitsplätze besetzen, dass man da genauer schaut, wer ist denn eigentlich hier? Wer ist auch hier schon wirklich verankert, dass wir da Möglichkeiten schaffen?
Nee, völlig klar, dass das häufig fast schon symbolische Debatten sind, die da geführt werden. Ich meine, das haben wir auch bei der Bürgergelddebatte gesehen, wo über Schonvermögen gesprochen wurde, was für die allermeisten, die es betrifft, die illusorische Summen waren, die sie nie erreichen werden. Aber das sind eben, und da ist dann eben, wir sprachen ja eben über Opposition, Regierung im Bundestag, ne? Da hat Friedrich Merz sicherlich die Opposition, vielleicht auch indem er sie auf sich zugeschnitten hat, klar ausgerichtet. Er polarisiert da auch gegen. Das ist erstmal gut, aber es führt dann manchmal eben auch zu solchen Debatten, die vielleicht an Realitäten in der Welt ein Stück weit vorbeigehen. Und ja, das sollte man dann zumindest ab und an auch darauf hinweisen.
Die Bundestagsrealität ist auf jeden Fall diese. Das Chancenaufenthaltsrecht ist beschlossen. Das können wir festhalten an diesem Freitagmittag. Was ist nur los bei der Bundeswehr? So richtig kriegen das viele gerade nicht zusammen. Vielleicht gelingt es ja meinem heutigen Gast, Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. 100 Milliarden sind extra beschlossen, aber die Armee hat ganz konkret gesprochen, keine Munition. Dazu gab es diese Woche extra einen Gipfel. Dann schreibt die zuständige Ministerin Christine Lambrecht, SPD, einen Brief an den Finanzminister Christian Lindner, will genau dafür, für die Munition, mehr Geld haben. Aber der hat jetzt freundlich abgelehnt, unter anderem eben auch mit dem Verweis auf das viele beschlossene Geld, das es ja schon gibt. Das ja aber offenbar nicht das Problem ist, sondern was? Manche sagen, die Ministerin selbst.
Sie hat sicherlich ein Imageproblem und auch ein Standing-Problem, denn auch dieser Austausch jetzt zwischen den beiden Ministerien ist ja auch durch fast schon Fragen von wechselseitigem Respekt geprägt und der Finanzminister, er hat sie ja wirklich hier regelrecht auflaufen lassen. Eigentlich hängt ihr von Anfang an so ein bisschen der Makel an, dass sie so eine Notlösung war, ein Stück weit sogar, dass eben wegen des versprochenen paritätischen Kabinetts eine Frau gebraucht wurde und ob das richtig ist oder nicht, ist gar nicht der Punkt, aber sie hatte wirklich einen schwierigen Start, hat sicher auch ein paar unglückliche Platzierungen in den Medien gehabt und ehrlicherweise, wir haben ja eben über den Deutschlandtrend gesprochen, da ist sie auch drin, sie hat wirklich auch persönlich keine guten Werte, auch so aus der Riege der SPD-Ministerinnen und Minister, davon hat sie sich bisher nicht erholt und das ist auch ganz, ganz schwierig, sich davon zu erholen, zumal in diesem Ministerium, was, wenn man ehrlich ist, glaube ich, über viele Jahre, Jahrzehnte nie ein wirkliches Gewinnerministerium gewesen ist. Aber was jetzt natürlich nochmal ganz, ganz anders im Fokus steht und damit natürlich auch sie.
Ja, ich meine, es ist kein Gewinnerministerium, aber es ist halt das Ministerium, wo jetzt ganz viel gewonnen werden muss. Und sei es der Krieg in der Ukraine mit politischen Maßnahmen, nicht durch die deutsche Armee direkt, aber natürlich muss die verteidigungsfähig sein. Insofern ist da natürlich die Frage, Sie haben gesagt, am Anfang, jetzt ist es ein Jahr schon, dass diese Regierung im Amt ist, fast ein Jahr. Und da kann man natürlich dann langsam mal ungeduldig werden und sagen, brauchen wir nicht Ergebnisse. Ist das so ein Punkt, wo schon die Chefsache Kanzler gefordert ist?
Ja, in gewisser Weise hat er sich ja hier sogar eingemischt und sich vor sie gestellt, also Olaf Scholz vor Christine Lambrecht als Ministerin, was man sagen kann, es ist ja nett von ihm, dass er das tut, aber umgekehrt heißt es natürlich auch, dass er offenkundig eine Notwendigkeit sieht, das zu tun, um sie da so ein Stück weit, das könnte man fast sagen, aus der Schusslinie zu nehmen. Bei Angela Merkel wäre das ein riesiges Alarmzeichen gewesen. Ne? Also die berühmten Vertrauensaussprüche von Angela Merkel für Minister, Ministerin hießen ja, dass es dann kurz danach vorbei war in der Regel. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber trotzdem, ne, das ist bemerkenswert, dass er das tun muss und auch natürlich persönlich Olaf Scholz jetzt hier mit dem Sondervermögen den 100 Milliarden ja wirklich auch viel versprochen hat, die Zeitenwende ja auch mit der Bundeswehr verknüpft hat. Also insofern kann man sagen, da stellt er sich jetzt nochmal vor sie, aber implizit heißt es natürlich auch, sie muss jetzt da liefern. Spannend, ob sie es wirklich schaffen kann.
Ja, vielleicht liegt aber natürlich auch in der Tat das Problem im System selbst, ne? Also dieses Verteidigungsministerium, diese Strukturen, sie ist ja nicht die erste Ministerin, die da ordentlich hadert. Wir haben Ursula von der Leyen gesehen, ja wirklich eine Politikerin, bei der, glaube ich, Freund und Feind gleichermaßen sagen, schon eine Anpackerin, eine, die auch in anderen Ressorts viel geschafft hat und im Verteidigungsministerium ja fast untergegangen ist. Also da war Brüssel dann die Rettung. Und es gibt ja einen Gedanken, will ich mitgeben, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, der frühe außenpolitischer Berater war, der Bundeskanzlerin bei Angela Merkel, der heute auch diese Frage im Deutschlandfunk gestellt hat, warum schaffen wir es, ein LNG, ein Flüssiggasterminal in wenigen Monaten zu bauen, aber keine Munition zu bauen? Also wir reden jetzt wirklich von Munition, die bestellt werden müsste einfach nur.
Ja, das ist tatsächlich seltsam. Ne? Also diese 100 Milliarden, da standen ja auch so Großprojekte im Raum und Beschaffungen in diesen Größenordnungen, wo es ja auch nicht wirklich viele Anbieter gibt, die haben sicher nochmal ihre ganz eigene Logik. Aber das klingt so ein bisschen nach Alltagsgeschäft in der Tat an der Stelle und dass man das nicht hinkriegt. Das ist seltsam in der Tat und begründet dann auch die Kritik an der Ministerin. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen an das Gesundheitsministerium in Corona-Zeiten, wo man ja auch gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt einfach Sachen besorgen. Die sind vielleicht knapp, aber trotzdem, das ist doch Logistik, die muss eigentlich funktionieren. Aber offenkundig, gerade wenn der Fokus dann so absolut da ist, Gesundheitsministerium, Corona, Verteidigungsministerium jetzt in diesen Kriegszeiten, da tritt dann doch vieles zutage, wenn man ganz genau hinschaut, was vielleicht vorher so ein Stück weit im Verborgenen blieb.
Vielleicht haben Sie das ja auch schon auf Ihrem mobilen Endgerät gesehen, haben das angeboten bekommen, ungefragt, wer beispielsweise die App Spotify nutzt fürs Musikhören, aber auch fürs Podcast hören, aber auch andere Streamingdienste machen das, dass sie jetzt ungefragt einen Jahresrückblick anbieten, wo man so ein bisschen raufschaut. Was hat man so gehört? Was hat man möglicherweise neu entdeckt? Wir haben uns mal erlaubt, also er hat es uns erlaubt, Thorsten Faas, mein heutiger Gast, dass wir mal reinhören, was rauskommt, was er so für einen Jahresrückblick hatte. Shorty will allein sein, denn sie
hat gerade Bettwein. Gute Nacht mit der Maus. Heute mit Baugeräuschen in einer Hörmuschel.
Tja, Herr Faas, gute Nacht mit der Maus. Das ist ja süß, hätte ich gar nicht vermutet bei Ihnen.
Ja, ich kann manchmal nicht so gut einschlafen, nein. Das ist lustig, wenn man tatsächlich Accounts offenkundig mit mehreren Personen nutzt. Ich kenne den ersten Song fast gar nicht, aber nein, wir haben eine Tochter, das habe ich ja hier, glaube ich, schon mal erzählt. Die ist 7 und offenkundig, ich glaube, es war Mario November, vielleicht für viele Hörer und Hörer, auch ganz neues Gebiet, auf das sie hier gerade geführt werden.
Allein sein heißt der Song.
Ja, vielleicht ist man da ganz schnell allein. Diese Musik hat, nein, aber es ist tatsächlich spannend zu sehen, was die dann doch so über einen wissen oder auch eine Familie wissen, wobei ich das Gefühl habe, dass es ihnen schwerfällt zu erkennen, was ich so höre und was unsere Tochter, die dann offenkundig noch ein bisschen mehr manchmal hört, das kriegen sie offenkundig nicht so richtig sortiert.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, dieses Phänomen gibt es häufiger. Also mein Algorithmus bei einem bekannten Streamingdienst für Filme und Serien ist derart ruiniert. Also die müssen auch denken, was ist das für ein komischer Charakter, der irgendwie gerne französischen Arthouse sieht, aber dann halt auch irgendwie die krassesten Comics eher so für, jüngere Menschen, sagen wir es mal so.
Was ich ja ganz interessant und beruhigend finde, dass so künstliche Intelligenz dann doch noch nicht alles dechiffrieren kann.
Ja, aber was natürlich auch krass ist, und auch deswegen machen wir das zum Thema, ist natürlich schon, man kriegt ja da dokumentiert, was man auch alles so hinterlässt. Ne? Also das ist natürlich schon jetzt, ob eine Person oder mehrere, aber ja. die Aufzeichnung dessen, was wir sind, was wir tun, ist natürlich wirklich minutiös.
Ja, absolut. Und ich glaube, gerade so, wenn es Richtung Kultur, ne, was mag man eigentlich so an Film, an Musik, das ist ja wirklich nah an der Persönlichkeit dran, könnte man sagen. Und insofern ist das sehr, sehr sensibel. Und eigentlich reden wir immer noch, finde ich, sehr, sehr wenig darüber, obwohl es ja so ein paar Anlässe gäbe in diesen Tagen, ne? Also was uns von Elon Musk bei Twitter so vorgeführt wird, wo man ja echt sagen kann, das sind eigentlich kritische Infrastrukturen für jeden Einzelnen vielleicht, aber auch für Demokratien insgesamt. Und dass uns nicht so recht was einfällt, wie wir das doch in etwas geregeltere Bahnen bringen können, das ist schon sehr, sehr spannend.
Das ist ja zumal interessant, weil wir diese Debatte ja wirklich haben, ne? Also auch diese Beobachtung eigentlich immer wieder machen. Aber ja, woran liegt es? Sind es einfach schon so stark, ich glaube, das wäre so ein politikwissenschaftlicher Begriff, vermachtete Bereiche, also wo einfach die Player schon so groß und massiv sind, dass man gar nicht mehr richtig rankommt?
Ja, dem könnte man jetzt natürlich entgegnen, dass, glaube ich, so bei Twitter, Facebook, Meta ja durchaus mit Sorge wahrgenommen wird, wie erfolgreich TikTok ist, was ja echt ein neuer Player am Markt ist. Ja, auch durchaus eine gewisse Staatsnähe hat, oder,
China,
ne? Also
genau,
China, das ist, ne? Das ist ja durchaus spannend, was da auch sozusagen ein Anbieter über Millionen junger Leute erfährt. Die App soll auch sehr, sehr gut sein aus Sicht von Informationen, die man über Nutzerinnen und Nutzer erfährt. Also es geht ja schon, da neue Dinge zu etablieren.
Aber auch das ist natürlich wieder, na gut, es ist ein Privatunternehmen, aber natürlich mit ganz großer chinesischer Staatsnähe. Ja. Also da ist ja die Trennung nicht so ganz klar.
Was nochmal eine ganz andere Facette in der Debatte ist.
Aber wenn die das können, dann höre ich jetzt das mal so raus, dann könnten wir das doch auch. Also das habe ich jetzt in diesem ganzen Twitter-Zusammenhang immer wieder gedacht und auch mal per Tweet abgesetzt, wurde nicht sanktioniert von Elon Musk, aber dass das jetzt eigentlich genau dieser Moment wäre, wo man sagt, es ist eine öffentliche, kritische Infrastruktur. Absolut. Lasst uns überlegen, wie wir das in eine öffentliche Alternative anbieten.
Also spannend ja tatsächlich, dass, glaube ich, der Link, wo man sich bei Mastodon anmeldet, den kann man auf Twitter nicht teilen. Der wird tatsächlich, dann kommt so eine Fehlermeldung, da sei jetzt leider was schief gegangen.
Mastodon, vielleicht für alle, die da nicht zu Hause sind, das ist so ein eher graswurzelorientierter Anbieter, der sowas Ähnliches versucht, aber eben nicht als große Datenkrake.
Genau, also was, glaube ich, so ein verteiltes System wäre, so ein bisschen, wie wir das ja auch in anderen Bereichen von Softwareentwicklung oder Wikipedia durchaus kennen. Aber klar, das sind natürlich auch letztlich Netzwerke, die als Netzwerke nur funktionieren, wenn da Leute sind. Und ich meine, wir beide sind ja auch, glaube ich, gerne auf Twitter unterwegs. Ich bin bisher auch nicht, ich habe einen Account bei Mastodon, aber bin noch nicht wirklich gewechselt, weil es einfach noch spannend ist, auf Twitter dabei zu sein. Aber das ist keine Einzelentscheidung, die man für sich treffen kann, ne? Nein, sondern das braucht halt jeder, der eine Elterngruppe in der Schule hat, weiß, davon WhatsApp wegzukommen, schwierig. Mhm. Auch wenn man das vielleicht durchaus sich vorstellen könnte.
Ja, gerade bei Twitter habe ich auch für mich die Frage, sind wir da eigentlich sozusagen so ein bisschen auf der Titanic in den letzten Stunden und beobachten noch den Untergang? Thorsten Faas, Sie finden bei uns immer ein Rettungsboot in Deutschland von Kultur.
Und ich spiele einfach immer weiter.
Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch hier heute bei uns.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.